Liebe Geschwister, liebe Gäste und Freunde, im Keller waren unsere Vorratsregale voll davon. Und meine Oma war mächtig stolz darauf. Es gab sie in groß und in klein, mit Schraubverschluss und Gummiring, unsere Einmachgläser. Wichtiger als die Erscheinungsform war natürlich immer der Inhalt. Speziell bei uns waren das Süßkirschen. Davon hatten wir im Sommer so viel, dass wir sie irgendwie haltbar machen mussten. Da bot sich natürlich das Einwecken an. Denn Eingemachtes bleibt mehrere Monate oder sogar Jahre haltbar. Man kann auch fast alles einkochen, Gemüse und Obst, Pilze oder Fleisch. Es muss nur sauber sein. Und Schmutz und Ungeziefer und schlechte Stellen müssen vorher ausgeschnitten werden, entfernt werden. Dann wird das Einkochgut möglichst direkt nach der Ernte verarbeitet. Und bei uns zu Hause war das immer ein Riesenaufwand. Kirschen mühsam ernten, entsteinen, einwecken. Und meine Oma war da mehrere Tage mit beschäftigt. Und sie war zu Recht auch stolz auf die vielen Einweggläser im Keller mit dem orangenen Gummiring und dem Glasdeckel. Allerdings musste man auch regelmäßig überprüfen, ob sich nicht ein Gummi irgendwie gelöst hat oder undicht wurde. Denn wenn die eingekochten Kirschen Sauerstoff ausgesetzt waren, dann konnten sich sehr schnell Schimmelpilze bilden. Und der Inhalt war verdorben. Aber genau das sollte ja verhindert werden. Wertvoller Inhalt soll möglichst lange haltbar gemacht werden und vor Verfall geschützt. Dieses Anliegen, Wertvolles vor Verfall zu schützen, das teilten auch die frommen Juden zur Zeit Jesu. Vor nicht allzu langer Zeit hatte Jesus seinen Dienst als junger Rabbi angetreten. Er hatte geheilt, gelehrt und Jünger berufen. Und es dauerte nicht lange, als er mit einer besonderen Problematik konfrontiert wurde, die in Form einer Gruppe von Menschen zu ihm kam. Eine Gruppe von Pharisäern und Jüngern von Johannes des Täufers kamen zu Jesus, weil sie verwirrt waren über sein Verhalten. Aufgebracht konfrontieren sie Jesus mit einem Vorwurf. Und ich lade euch ein, das Lukas-Evangelium mit mir aufzuschlagen. Ich lese aus Lukas 5, den Vers 33. In Lukas 5, Vers 33 heißt es: Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel, aber deine Jünger essen und trinken. Was war das Problem? Jesus und seine Jünger verhalten sich offensichtlich nicht so, wie es erwartet wurde. Im Judentum war das Fasten ein ganz besonderer Ritus. Fasten wurde als Ausdruck von besonderer Frömmigkeit angesehen. Normalerweise fastete ein Jude einmal pro Jahr, am größten Versöhnungstag nämlich, da war das Fasten vorgeschrieben. Und während der babylonischen Gefangenschaft gab es 4 weitere Fastentage, die die Juden auch noch in das Jahr aufgenommen hatten, zum Gedenken an die Belagerung und Eroberung Jerusalems. Dieses Fasten ging auch einher mit Buße, Trauer und Gebet. Und weil es als Tugend angesehen wurde, fasteten die ganz Ernsten noch öfter. Die Pharisäer fasteten sogar 2-mal pro Woche, Dienstag, montags und donnerstags. Auch Johannes der Täufer hat ja schließlich eine Reformbewegung ins Leben gerufen und auch seine Jünger fasteten. Ebenso wie auch andere fromme Leute in der Bibel. Das Fasten konnte also ein Ausdruck von Beharrlichkeit und Schuldeingeständnis sein. Außerdem signalisierte es Zeiten der besonderen Bedeutung. Das Fasten sollte den Weg ebnen für die göttliche Führung. Wir wissen heute, dass Fasten die Konzentration erhöht und dass es klareres Denken ermöglicht. Es verschafft Zeit für geistliche Belange und überdies kann es sich auch noch positiv auf die Gesundheit auswirken. Hier ging es also nicht um irgendeine religiöse Randfrage. Hier ging es um ein ganz ernstes geistliches Anliegen der damaligen antiken Frömmigkeit. Und trotzdem fasteten Jesus und seine Jünger nicht, zumindest nicht regelmäßig und nicht öffentlich. Da taten sie genau das Gegenteil. Sie ließen sich zu üppigen Gastmählern einladen. Da war nichts mit Askese und Verzicht. Da wurde gut aufgetischt. Feigen in Honig, frischer Fisch aus Kapernaum, Fladenbrot vom Feinsten, Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Und das auch noch mit Zündern und Zöllnern. Also Leuten, die allem anderen als dem gängigen religiösen Ideal entsprachen. Man kann sich das ganz gut vorstellen, dass so ein Verhalten, so ein fragwürdiger Umgang und ein Versäumnis zu fasten, Jesus und seinen Jüngern als mangelnder Respekt gegenüber Gott ausgelegt wurde. Als ernsthafter Mangel an wahrer Frömmigkeit. So einer will ein Reformer sein? Jesus, dein Lebensstil passt doch gar nicht dazu. Die Gruppe, die hier zu Jesus kommt, ist verwirrt. Wir können ihr Anliegen gut verstehen, nicht wahr? Fasten war ja eine gute Tradition. Sie gehörte zur Old-Time-Religion, zum guten alten Bekenntnis. Und gute Traditionen muss man bewahren. Man muss sie konservieren wie das Obst im Einwegglas. Man muss sie verteidigen gegen Schimmelpilze und alle solche, die sie zerstören wollen. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir jedem selbsternannten Revoluzer nachlaufen würden? Die Generalkonferenz in Minneapolis von 1888 gilt als die wichtigste in der Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten. Warum? Weil in den Jahrzehnten nach 1844 der adventistische Glaube vor allem von dem geprägt war, was uns von anderen Christen unterschied. Zentrale Themen wie Rechtfertigung aus Glauben wurden wenig betont bzw. übergangen. Zwei junge Prediger, Jones und Wegener, wollten auf dieser Generalkonferenz Christus wieder in den Mittelpunkt stellen. Aber dabei griffen sie auch ein paar alte, ehrwürdige adventistische Traditionen an. Die Deutung des Gesetzes im Galaterbrief zum Beispiel oder die Auslegung der 10 Hörner in Daniel 7. Und das war ihr Fehler. Denn dadurch machten sie sich die gestandenen Amtsträger der Gemeinschaft zu Feinden. Bis hin zum Generalkonferenzpräsidenten. Die sahen sich durch ihre neuen Lehren nämlich bedroht. Die adventistischen Traditionen sahen sie in Gefahr. Und sie verteidigten sie bis aufs Blut. Es ging schließlich um die Old-Time-Religion. Heute wissen wir, dass diese zwei Prediger damals recht hatten. Und trotzdem tun auch wir uns schwer, ausgetretene Pfade zu verlassen. Es hat über 100 Jahre gedauert, die Anfangszeit unseres Gottesdienstes zu verändern. Und stellt euch vor, jemand würde auf die Idee kommen, hier ein neues Pult hinzustellen. Das würde ja gar nicht mehr zum 50er-Jahre-Stil passen. Können wir also nicht machen. Auch nicht jeder Adventist findet das Liederbuch Leben aus der Quelle toll. Wenn die Lieder aus Wir loben Gott hunderte Jahre lang gedient haben, warum braucht man dann überhaupt noch neues Liedgut? Kennt ihr solche Sätze? Verändere bloß nichts, solange alles gut läuft. Das haben wir schon immer so gemacht. Das funktioniert sowieso nicht. Und wenn wir ganz ruhig sind, dann können wir es vielleicht singen hören. Give me that old-time religion. Natürlich, zugegeben, Traditionen geben Sicherheit und Beständigkeit. Es macht uns zu schaffen, wenn wir Vertrautes und Gewohntes verlieren. Und dazu kommt noch etwas. Wir neigen gern dazu, die Gottesfürchtigkeit von Menschen an Äußerlichkeiten festzumachen. Wer viel fastet und viel betet, der muss auch ein frommer Mensch sein. Ob es jemand ernst meint mit dem Glauben, das messen wir gerne daran, wie gut er bestimmte Konventionen umgesetzt hat. Der heimliche Test am Sabbatmorgen lautet dann vielleicht, hat sie einen Rock oder eine Hose im Gottesdienst an? Welche Bibelübersetzung oder welches Lektionsheft wird benutzt? Sind die Hände auch schön gefaltet beim Gebet? Und sind das wirklich Disney-Figuren auf der Krawatte des Predigers? Jesus und seine Jünger sind beim Fastentest jedenfalls durchgefallen. Und er muss sich jetzt vor der Gruppe von Traditionalisten verantworten, die ihm vorwerfen, dass er sich einfach über die alten Überlieferungen hinweggesetzt hat. Sie verglichen die ernste Frömmigkeit Johannes des Täufers damit, dass Jesus mit Sündern und Zöllnern Feste feiert. Wenn Johannes der Täufer von Gott kam, wieso verhalten sich Jesus und seine Jünger dann so ganz anders? Schauen wir uns an, wie Jesus auf diese Herausforderung reagiert. Ich lese Vers 34. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Jesus stellt sich mit diesem Wort nicht generell gegen das Fasten. Aber er sagt, alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten, da ist eine Askese völlig fehl am Platz. Am Sabbat zum Beispiel oder bei einer Hochzeitsfeier. Wenn das Brautpaar die Gäste eingeladen hat. Wenn die Tische wieder einmal sich vor lauter Köstlichkeiten biegen. Wenn Sahnetorten aufgetischt sind, Donauwelle, Obstkuchen, Nussecken und so weiter. Und gerade die Hochzeitstorte angeschnitten werden soll. Und wenn dann die Gäste sagen, es tut uns leid, aber wir haben heute unseren Fastentag. Das wäre genauso abwegig, wenn Jesu Jünger fasten und klagen, während er doch noch mitten unter ihnen ist. Christus ist der wahre Bräutigam. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des Heils, auf den alle religiösen Zeremonien hinweisen sollten. Mit ihm bricht ein neues Zeitalter an und neue Zeiten brauchen neue Formen. Aber das hatte die Gruppe frommer Juden, die da zu ihm kamen, nicht wirklich verstanden. Und um ihnen zu helfen, das Wesen seines Dienstes zu verstehen, benutzt Jesus jetzt zwei Bildreden. Er sagt in Lukas 5, Vers 36, dort heißt es, und er sagte zu ihnen ein Gleichnis. Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Wenn jemand diesen Fehler macht, dann wird der neue Flicken auf dem alten Kleid eingehen beim Waschen. das alte Kleid aber nicht. Und so ist ein Einreißen die Folge. Und beide Kleidungsstücke sind hinüber. Und Jesus sagt weiter, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Weinschläuche wurden damals in Israel zu der Zeit in der Regel aus Ziegenhaut gefertigt. Nach einiger Zeit wurde die behandelte Ziegenhaut spröde. Und wenn nun neuer Wein in alte Schläuche kam, dann konnte er dort fermentieren und das Behältnis aufblähen. Alte Schläuche, weil sie spröde waren, würden platzen und der Wein wäre verloren. Was wollte Jesus uns mit diesem Bild sagen? Dieses Bild, was Jesus gebrauchte hier, war ein Bild für den Zustand der jüdischen Führer. Sie waren gefangen im Trott der Überlieferungen und Zeremonien. Ihre Herzen waren so hart geworden wie die ausgedörrten Weinschläuche. Sie hielten ihre eigene Gerechtigkeit für völlig ausreichend und wollten nichts verändern. Jesus wusste, dass vieles von dem, was er lehrte, neu und anstößig für traditionelles jüdisches Denken war. Der Messias kam eben ganz anders, als sich die frommen Juden das vorgestellt hatten. Ein Jesus, der freundlich ist, helfend, vergebend, liebend, verständnisvoll, der jeden liebt und annimmt, auch den größten Sünder. Das hatten die jüdischen Traditionalisten nicht auf dem Plan. Weder die Pharisäer noch die Jünger des Johannes. Aber der Weg Jesu und der Formengeist der Pharisäer konnten nicht miteinander vermischt werden. Statt die religiösen Traditionen aufrechtzuerhalten, waren neue Wege des Denkens und Handelns notwendig. Neue Zeiten brauchen neue Formen. George Knight schreibt zu dieser Passage, letztlich bekämpft Jesus jene Starrheit, der es schließlich gelingt, jede religiöse Bewegung gefangen zu nehmen, bis sie mehr einem Museum gleicht als einer relevanten Kraft für die Gegenwart und Zukunft. Liebe Geschwister, welche Relevanz haben die Worte Jesu für das 21. Jahrhundert? Alte Kleider flicken wir ja heute nicht mehr, die geben wir gleich weg. Und Traubensaft kaufen wir auch nicht in Schläuchen, sondern in Glasflaschen. Dennoch laden uns die Worte Jesu ein, offen zu sein. Offen für neue Möglichkeiten. Nicht nur auf die Bewahrung von Formen zu achten, sondern sie auch zu aktualisieren. Nicht nur zu konservieren, sondern auch zu generieren. Ich zitiere den momentanen Vorsteher von Bayern, Wolfgang Dorn. Er schrieb einmal in einer adventistischen Zeitschrift, ob es uns gefällt oder nicht, die Welt von morgen werden wir nur schwer mit den Mitteln von gestern erreichen. Es geht hier weder um die Frage nach der richtigen Methode, noch um ein fertiges Konzept. Eine zukunftsfähige Gemeinde, die vom Geist Gottes geleitet ist, muss hier zunächst den Mut haben, sich auf die Fragen dieser neuen Generation einzulassen. Das erfordert Offenheit, völlig neue Wege zu gehen. Wenn wir weiter das machen, was wir immer gemacht haben, werden wir auch in Zukunft die Ergebnisse der Vergangenheit bekommen. Zitat Ende. Es geht also nicht nur darum, zu bewahren, abzuwehren oder die Traditionen zu hüten. Es geht darum, sie weiter zu reformieren und zu kontextualisieren. Traditionen intelligent und weise anzupassen. Mit Gebet und Idealismus neue Wege zu finden, ohne das Alte über Bord zu werfen. Es geht darum, durch einen frischen Ausdruck diese Traditionen relevant zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Traditionen müssen ihren Gehalt bewähren und nicht nur bewahren. Der adventistische Glaube, liebe Geschwister, darf keine Old-Time-Religion bleiben. Natürlich, und das sage ich genauso intensiv, natürlich müssen wir uns auf der anderen Seite auch vor einem umstürzlerischen Revisionismus hüten. Es geht mir nicht darum, den Inhalt von Offenbarung zu verändern oder abzuschaffen. Das Neue, von dem Jesus hier spricht, ist eben nicht die neueste Mode. Es ist nicht der letzte Schrei einer avantgardistischen Kultur oder des Zeitgeists. Jesus propagiert hier keinen zeitverfallenen Modernismus, keinen kurzlebigen Modetrend, sondern die alte Wahrheit, die uns in Form der gegenwärtigen Wahrheit neu begegnen möchte. Jesus hat hier auch nicht sämtliche Regeln über Bord geworfen, sondern er wollte zeigen, dass es um mehr geht als um einzelne Paragraphen. Im Leben Jesu auf Seite 276 heißt es: Obwohl die Predigt Christi mit neuem Wein verglichen wurde, war sie doch keine neue Lehre, sondern nur die Offenbarung dessen, was von Anfang an verkündet worden war. Und liebe Geschwister, ich sage das mit aller Deutlichkeit. Unsere Wahrheiten, wie wir sie zum Beispiel in den 28 Glaubenspunkten formuliert haben, die sind gesetzt. Das macht ja unser adventistisches Weltbild aus. Es geht mir auch nicht um eine wie auch immer geartete Gewichtung dieser Wahrheiten. Es geht mir vielmehr darum, sie in die heutige Lebenswelt zu übersetzen. Und damit, denke ich, haben wir schon genug zu tun. Es bedarf nämlich einer großen theologischen Anstrengung und Übersetzungsarbeit, unsere Grundbegriffe des Glaubens im Horizont postmoderner Verstehensbedingungen auszulegen, sie für die Menschen von heute plausibel und verständlich zu machen. Als Christen werden wir dabei immer in der Spannung stehen zwischen Konservieren und Generieren. Und wir werden damit immer mit dem Problem konfrontiert, das auch Jesus hier in Vers 39 so schonungslos offen anspricht. Und niemand, sagt er da, und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Ich verstehe diese Aussage als Vorwurf Jesu an die Pharisäer. Ihr sagt, das Alte ist besser. Ihr habt euren Kurs festgelegt. Ihr wollt euch nicht verändern. Die Old-Time-Religion reicht euch aus. Der Mensch von damals und von heute tut sich schwer mit Veränderungen. Wir wollen möglichst alles beim Alten lassen. Wir schätzen das Erprobte, ziehen das Bewährte vor. Dabei sollten wir uns schon einmal die Frage stellen, inwieweit bestimmen unsere Gewohnheiten unser Tun? Inwieweit prägen unsere Gewohnheiten unser Denken? Im Ablauf des Gottesdienstes zum Beispiel, bei der Auswahl der Lieder, bei der Form der Gebete, bei unserem Verständnis des Abendmahls. Bleiben wir auch lieber bei unseren vertrauten alten Denkmustern und Gewohnheiten? Neue Ideen können manchmal anstrengend sein, weil sie einen anderen Geschmack haben, weil sie Altes in Frage stellen. Doch gerade so tragen sie dazu bei, dass sich die Gemeinde nicht auf ihren Traditionen ausruht. Mit dem Argument, das war schon immer so. Liebe Geschwister, unser Glaube ist keine tote, statische Religion von vor 2000 Jahren. Unser christlicher Glaube ist auch heute noch lebendig. Und jeder Christ ist aufgerufen, im Prozess der stetigen Erneuerung zu bleiben, den die Beziehung zu Christus mit sich bringt. Im Zentrum der Gemeinde muss Jesus Christus stehen, der von sich sagt, siehe, ich mache alles neu. Davon soll möglichst viel zu sehen und zu spüren sein, im persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde. Jesus möchte eine Gemeinde, die weder der Tradition verhaftet ist, noch der Moderne verfallen. Er möchte eine Gemeinde, die offen und bereit ist für den neuen Wein des ewigen Evangeliums. Ich möchte zum Abschluss noch einmal meinen Blick auf die Vorratsregale im Keller werfen. Egal, was ihr da so zu Hause eingelagert habt, eins dürfte es wahrscheinlich immer seltener geben, nämlich selbst eingemachte Köstlichkeiten in Einweggläsern. Dafür hat heute wahrscheinlich kaum noch jemand Zeit. Auch bei uns zu Hause verliert sich diese Tradition des Einmachens langsam. Meine Oma ist vor wenigen Jahren verstorben und ich denke mit Nostalgie an diese Zeit zurück. Aber ehrlicherweise müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Konservierungsmethoden inzwischen auch stark verändert haben. Es wurden moderne Verfahren entwickelt, die es schaffen, den Inhalt zu schützen und trotzdem einen Großteil der Nährstoffe zu bewahren. Es gibt zum Beispiel das Schockgefrieren, die Vakuumtrocknung, Mikrowellen, Hochfrequenz oder ohmsche Erhitzung. Es gibt die Membranfiltration, Strahlenbehandlung, Schutzgasverpackung oder Hochdruckbehandlung. Es gibt Hochspannungslicht- und Magnetimulsverfahren und Ultraschallbehandlung. Die Methoden haben sich zwar verändert, aber die Inhalte sind immer noch die gleichen geblieben. Kirschen, Bohnen, Pilze, Obst, Gemüse, ganz verschiedene Arten von Nahrungsmitteln. Alles Zutaten für ein himmlisches Festmahl. Amen. Lass uns beten. Unser allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, leer sind unsere Hände, wie wir es gerade gesungen haben. Wir kommen zu dir, dass wir von dir neu gefüllt werden. Vater, und wir bitten dich, lass uns nicht an Dingen kleben, die uns daran hindern, von deinem Geist gefüllt zu werden. Mach uns frei, mach uns offen für dich und hilf uns, dass wir deinen Geist in uns wirken lassen, dass du uns veränderst und dass wir dir, Herr Jesus, immer ähnlicher werden. Vater, wir bitten dich, dass auch andere Menschen und auch unsere Gemeinde dieses Werk, das du in uns machen möchtest, spüren und erkennen können. Und dafür wollen wir dir danken.